Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! People, Purpose, Profit. Heute im P hoch 3 Live Talk geht es um Legal Tech und um ein Startup hier aus Wien. Das ist ja bei mir gleich um die Ecke. Wir betreten heute ein digitales Notariat. Ich freue mich total. Bei mir heute zu Gast der Gründer, einer der Mitgründer und Geschäftsführer Alexander Gugler von Notarity. Ich hole ihn mal zu uns. Ich jetzt hier wieder mit der Technik. Ich hatte heute früh schon leichte Probleme. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf über mich und unser Startup.
Ja, genau. Das ist ja super spannend. Wir haben uns ja vor kurzer Zeit tatsächlich auch nicht online, sondern wirklich live kennengelernt. Einer der wenigen, die ich hier einlade, die ich bevor Sie bei mir im Talk sind, ich wirklich auch live kennengelernt habe. Und ich finde es super spannend, was ihr macht, Legal Tech. Mich interessieren ja sowieso Digitalisierung von Prozessen. Das ist ja etwas, wo ich auch selber herkomme. Und deswegen ganz spannend. Bevor wir einsteigen und wir uns angucken, wie so ein digitales Notariat funktioniert, erstmal ganz kurz zu dir. Wie bist du zu dem gekommen und zu dem gekommen, was du jetzt machst?
Ja, eine gute Frage. Also ich habe in Wien studiert, also ich komme auch ursprünglich aus Wien, habe dann sehr lange auch überlegt, ins Ausland zu gehen fürs Studium, habe mich aber dann doch dazu entschlossen, in Wien zu bleiben, einfach auch, weil die Universitäten hier sehr gut sind. Habe mich dann auf der Wirtschaftsuniversität in Wien eingeschrieben für das JUS-Studium. Man kann halt eben auf der WU in Wien auch ein vollwertiges JUS-Studium beginnen. Ich werde oft gefragt, warum ich mich entschlossen habe, Jus zu studieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es wahrscheinlich aus Mangel an Alternativen. Klingt immer so böse. Ich bin ein bisschen reingewachsen. Also ich habe keinen Hintergrund, keine Eltern, die Anwälte sind oder sonst auch keinen familiären juristischen Hintergrund, sondern ich habe immer gewusst, dass ich mich für Business-Themen sehr interessiere, aber auch für Sprache. Technisch war irgendwie damals schon ein bisschen die Zukunft, aber da habe ich auch meine Veranlagung nicht so sehr gesehen. Und irgendwie ist dann aus diesem Ausschlusskriterium den Schluss gekommen, mal Juristerei anzusehen und hat dann eigentlich super funktioniert, habe das immer sehr gern gemacht und mich sehr schnell für die Materie auch begeistern können. Habe aber immer auch gespürt, dass ich einen sehr Business-Fokus habe, mich immer schon für so auch schon Startups, aber auch generell betriebswirtschaftliche Themen, Management interessiert und dann auch den BWL-Bachelor angefangen. Dann auch den während immer nebenbei ein bisschen gemacht, das war dann zu wenig und habe mich dann auch ein, zwei Semester sehr stark fokussiert auf BWL und habe mich dann immer so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen Juristerei und BWL gesehen, habe dann beides mit dem Bachelor abgeschlossen und dann eigentlich für mich entschlossen, dass ich mehr ein Jurist bin als ein Betriebswirt und dann eben den Master in JUS gemacht. Bin dann unmittelbar danach in eine Kanzlei gegangen, eine klassische Wirtschaftskanzlei, vor allem mit Fokus auf Kapitalmarktrecht, war dort aber zu keinem Zeitpunkt wahnsinnig glücklich, wenn man das so sagen kann.
Wie lange bist du dort in der Kanzlei?
9 Monate war das dann. Also ich habe dann nach dem Studium angefangen, war dann für 9 Monate dort. Inhaltlich hat es gepasst, aber es war einfach von der ganzen Arbeitsweise sehr viel, das mich gestört hat. War vor allem viel ein Thema von der Wertschätzung, dass man dann doch eigentlich sehr viel arbeitet, aber selten ein Danke hört dann in der Kanzlei. Das ist also ein Thema, auch sehr ineffiziente Arbeitsweisen. Und was mich damals auch sehr gestört hat, ein ziemliches Blame Game, was da aufgeführt wurde. Also immer, wenn irgendwelche Sachen schief laufen, wurde sofort danach gesucht, wer daran schuld hat und nicht unbedingt, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann. Habe dann auch das Gespräch mit meinem Chef damals gesucht und gemerkt, dass da sehr viel Unverständnis für meine Situation ist und dann auch gekündigt relativ schnell. Ich habe dann die Gerichtspraxis nachgeholt, also für alle, die da nicht so tief drinnen sind, in Österreich ist es so, dass wenn man einen der klassischen juristischen Berufe ausüben will, sprich man Rechtsanwalt werden will, muss man 7 Monate zu Gericht gehen. Das macht man klassischerweise direkt nach dem Studium. Ich habe das damals nicht sofort gemacht, weil ich bei der Kanzlei angefangen habe, weil da gerade ein gutes Angebot war. Habe das dann eben nachgeholt. Und genau in der Zeit ist mein Mitgründer, der Jakob, auf mich zugekommen, der auch Jurist ist, der in Deutschland studiert hat, mit dem ich schon gemeinsam in der Schule war, der auch seitdem aus der Schule raus ist, immer wieder nachgestrebt hat, sich selbstständig zu machen, immer wieder Ideen hatte und auch einen anderen Freund von uns immer wieder im Ohr gelegen ist, dass man doch irgendwas gründen soll. Und die waren dann wieder. Also der Marlon heißt der, das ist eben auch ein sehr guter Freund von uns beiden, sind da wieder zu zweit rumgesessen und haben gemeint, sie wollen jetzt endlich irgendwas machen. Marlon ist Informatiker, Jakob Jurist und man möchte im Legal Tech Bereich was machen kann. Und ich bin genau in dem Moment auf die gestoßen, weil ich da auch gerade also Job gekündigt habe, bei Gericht angefangen habe. Und es ist auch kein großes Geheimnis, dass man in der Gerichtspraxis in Österreich nicht unbedingt überfordert ist. Es ist eher, wenn ich Zeit absitzen möchte ich auch nicht sagen, aber man hat sehr viel Tagesfreizeit, weil man 15:30 im Aus hat und hat dann irgendwie sehr viel Zeit, sich zu orientieren, wie es weitergeht. Deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst, dass in dem Moment mich Jakob angesprochen hat. Und wir haben uns dann ein paar Mal zusammengesetzt und überlegt, was man so machen kann. Die erste Idee ging dann eher so um Vertragsgeneratoren, weil das technisch sehr schnell umsetzbar wäre. Haben dann aber auch gesehen, dass da der Markt schon relativ gedrängt ist. Und ich glaube, es war dann eben, ich finde gerade im Sommer 2020, eine Meldung, die wir alle gelesen haben, dass eben aufgrund von Brexit der Haftungsschutz von Limiteds mit dem Brexit halt weg ist, also quasi die in die volle Haftung reinfallen. Und das haben wir uns überlegt, vielleicht gibt es nicht irgendeine Lösung, dass wir Limiteds in Österreich operativ tätig sind, durch ein Online-Tool zu einer GmbH umgründen können. Und haben geschaut, wie das geht und sind dann recht bald darauf gekommen, dass man dafür einen Notar oder eine Notarin braucht. Haben dann mit einer befreundeten Notarin gesprochen, also mit der Jakob damals zuvor schon befreundet, weil die relativ jung noch ist, ob sie, wenn wir das so ein Gründungstool oder Umgründungstool bauen, ob sie bereit wäre, die notarielle Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Die war sehr aufgeschlossen, hat auch sofort gemeint, dass sie da theoretisch dabei wäre. Dass es aber zu bedenken gibt, dass diese ganzen notariellen Dienstleistungen im digitalen Bereich zwar schon funktionieren, aber noch relativ holprig. Ja. Und wir haben uns dann angeschaut, warum es so holprig funktioniert und haben gedacht, okay, das kriegen wir besser hin. Das ist so quasi der Weg, wie wir hingekommen sind, eigentlich über den Anstoß, wir wollen ein Gründungstool machen, dass wir dann angeschaut haben, wie kann man den digitalen Notariatsakt verbessern und haben gedacht, das könnte man dann gleich breiter streuen und nicht nur für die Gründung, sondern generell für alle notariellen Dienstleistungen.
Das heißt, die Idee entstand eigentlich fast irgendwie zufällig. So für mich klingt das so, dein Weg, du wolltest schon immer irgendwie dann dein eigenes Ding machen, irgendetwas in dem Bereich gründen. Und es ist dann so, diese Nachricht gab dann eigentlich letztendlich den Anstoß. Und ihr hattet schon eigentlich ein gutes Team von Menschen, also ihr wart schon ein kleines, gutes Team, die sich gegenseitig da eben einfach auch befruchtet haben und die Ideen diskutiert und dann mit der
Genau.
Umsetzung begonnen haben. Ist das
Sehr,
kein
sehr gut zusammengefasst. Wir werden dann oft gefragt, wenn wir bei irgendwelchen Pitch-Veranstaltungen waren oder bei sonstigen Events, wer von uns den Notarsvater hat oder die Notarin als Mutter, weil alle immer glauben, es muss irgendwie so einen Hintergrund geben, aber nein, es ist eher zufällig passiert. Ich habe auch einen anderen Mitgründer, der Max, das ist ein Softwareentwickler, der sagt immer wieder, er hätte nie gedacht, dass er in seinem Leben so viel über Notare nachdenkt. Keine Ahnung.
Aber vielleicht kannst du einfach ganz kurz was mal zu eurem Gründungsteam sagen. Ich glaube, ihr seid zu viert, oder? Wie viel seid ihr? Ja?
Genau, wir sind zu viert, wir sind eben zwei Juristen, also Jakob habe ich vorher schon erwähnt, hat in Deutschland Jus studiert und wir haben im Gründerteam auch zwei Softwareentwickler, Sebastian und Max, wobei der Max sich mehr um so Frontend-Themen kümmert, also klassisches Web-Development, wie die Website zusammenspielt und der Sebastian hat mehr einen Fokus auf Backend-Dienste. Das ist das Gründerteam, wie sich zusammensetzt und wir haben uns mittlerweile mit vier Mitarbeiterinnen verstärkt. Einer ist eben auch in der Softwareentwicklung tätig. Dann haben wir jemanden, der uns bei Sales-Themen unterstützt. Und eine Mitarbeiterin, die sehr viele Backoffice-Themen macht. Also wir nennen das intern Business Development. Also auch Buchhaltungsthemen, die da viel reinspielen. Und jetzt werden wir noch eine Mitarbeiterin anstellen, die uns da vor allem bei so Performance-Marketing und Digital-Marketing unterstützen wird.
Ja, cool. Also ich finde es total interessant, dass das eigentlich also mehr oder weniger ein reiner Zufall war, dass das so entstanden ist. Und auch, was du gesagt hast, dass ihr selber keinen juristischen Hintergrund habt. Also im Sinne von natürlich selber studiert, aber jetzt nicht von den Eltern oder irgendwie so etwas.
Ja, man muss so sagen, muss, dass der Jakob, sein Vater, ist Anwalt. Also jetzt, der
Ah,
ist
der
nicht
ist
wirklich.
Anwalt. Also so ein bisschen schon. Vielleicht kannst du mal kurz erklären für die Laien, was das denn jetzt bedeutet, wie so ein digitales Notariat funktioniert. Wenn man bei euch auf die Seite geht, ich blende das mal ein, da kann man sich das auch, kommt man natürlich auf eure Seite. Digital, herzlich willkommen sozusagen im digitalen Notariat. Wie funktioniert das? Läuft der Prozess digitalisiert ab? Ich glaube, fast jeder kennt ja das, dass man, was weiß ich, wenn man etwas kauft, ein Grundstück kauft oder eben eine Firma gründet oder was auch immer, muss man zum Notar gehen, dann wird einem das vorgelesen, dann muss man das unterschreiben, es wird beglaubigt, man kriegt so eine Urkunde, es wird irgendwo eingetragen. Also so sieht es ja so aus, wenn man das irgendwie live im echten Leben macht. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn dieser Prozess digitalisiert ist?
Ja, gerne. Also im Prinzip hat man, oder der Gesetzgeber, der das ermöglicht hat, geschaut, wie man das darstellen kann, wenn die Personen nicht vor Ort sind. Und im Wesentlichen sieht es sehr ähnlich aus wie ein analoger Notariatsakt, nur dass man eben wie hier in einer Videokonferenz gemeinsam redet. Lustigerweise, ich selber war noch nie physisch beim Notar, also nur wenn wir Verkaufsgespräche hatten, also alle Notariatsakte, die GmbH gemacht haben, haben wir tatsächlich digital gemacht. Wie läuft das denn aus? Also wie gesagt, der Kern ist eigentlich ein Videochat, der angereichert ist durch Funktionalität, die man eben beim Notariatsakt braucht. Und es ist vor allem eine Funktionalität für die Identifizierung der teilnehmenden Parteien, eine Funktionalität für die Signatur und eine Funktionalität für das Dokumentenhandling. Das war ein bisschen abstrakt gesprochen, aber wie schaut das aus? Also wenn man vorhat, einen digitalen Notariatsakt wahrzunehmen, kann man sich bei uns auf der Plattform anmelden. Damit man überhaupt digital zum Notar gehen kann, ist es notwendig, dass man sich einmalig davor verifiziert, mittels Video-Ident-Verfahren. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Was heißt das? Ich gehe auf unsere Website, gebe meine Daten an und werde dann in die Onboarding-Strecke weitergeleitet, die dann im Endeffekt zu einem Callcenter-Agent führt, der mir Sicherheitsfragen stellt und auch Sicherheitsmerkmale auf meinem Ausweis kontrolliert. Vielleicht kennen das manche Leute, wenn man ein Bankkonto online öffnet, zum Beispiel oft der Fall. Das muss eben einmal passieren, das geht auch rund um die Uhr, muss auch nicht in zeitlicher Nähe zum Notariatsakt sein, den man wahrnimmt, sondern das muss man einfach erledigt haben, damit man ein User auf der Plattform ist und dann eben Termine wahrnehmen kann. Der Termin selber ist dann auf einer Web-App, auch bei uns auf der Plattform. Man wird dann eingeladen von einem Notar, sieht dann Datum und Uhrzeit, klickt dann auf Termin beitreten, dann startet sich ein Videochat und dann wird dann mit dem Notar mit einem Videochat verbunden. Und der führt dann durch den Termin. Als ersten Schritt musst du nochmal die Identität feststellen. Das heißt, das ist zwar im Vorfeld passiert, aber der Notar bekommt dann noch einmal die Identdaten eingeblendet, die in diesem Video-Ident-Verfahren erhoben worden sind. Dann kann das abgleichen mit der Person, die live im Video sitzt. Danach werden die Dokumente eingeblendet, eben nicht mit klassischem Screensharing, wie man das oft aus Zoom-Calls kennt, sondern man kann auch selber durch die Dokumente durchnavigieren, sich das durchlesen. Der Notar macht da im Wesentlichen genau dasselbe, was er in der analogen Welt macht. Das heißt, bei einer reinen Unterschriftsbeglaubigung würde er sofort auf die Seite springen, wo die Unterschrift ist, muss feststellen, ob die Partei das frei von Zwang unterschreibt und gibt es dann zur Signatur frei. Bei einem Notariatsakt, bei einer Beurkundung, wie es zum Beispiel bei einer Gründung notwendig ist, liest er es dann vor. Ja, also wie man es halt auch in der analogen Welt sitzt man halt unter dem Tisch und man liest es vor und man lauscht damit. In der digitalen Welt sitzt man halt vom Computer und lauscht dem Notar, der Notarin. Also hören wahrscheinlich die meisten Notare jetzt nicht so gerne, was halt den guten Vorteil als Klient dann hat. Man kann dann vielleicht, wenn man einen zweiten Bildschirm angesteckt hat, dann eben auch ein paar andere Sachen machen. Vor allem dann, wenn man den Vertrag schon sehr gut kennt und dann sich sicher ist, was man da unterschreibt und jetzt keinen großen Aufklärungsbedarf mehr hat.
Ja.
Ja, und die Signatur, das ist vielleicht auch noch interessant, ist eben eine qualifiziert elektronische Signatur. Das ist ein Signaturstandard von der Europäischen Union und da der höchste. Funktioniert sehr ähnlich wie die Handysignatur von der Ahrefs, die hier in Österreich sehr verbreitet ist. Also wesentlich. Damit man die bekommt, muss man sich auch identifizieren. Das passiert bei uns eben im Onboarding und die Signatur hat dann immer zwei Faktoren. Das heißt, der Notar klickt dann, ich möchte in dem Fall Alexander Gugler zur Signatur freigeben. In dem Moment bekomme ich auf meiner Signatur-App eine Push-Notification und kann das dann an meinem Handy freigeben.
Ja, also klingt irgendwie ganz einfach. Wie ist das jetzt? Rennen euch jetzt die Notare die Bude ein oder wie ist so die Reaktion auf eure Plattform? Ihr habt das Unternehmen 2021 gegründet, also im Sommer. Ihr seid jetzt im Prinzip fast ein Jahr unterwegs. Wie sind so die Reaktionen bei den Notaren, vielleicht erstmal hier in Österreich? Und das gedacht ist es ja für den, zumindest auch für den gesamten deutschsprachigen Raum. Kannst du nachher vielleicht noch was dazu sagen? Aber wie ist das hier so in Österreich?
Ja, das wird einem unterschiedlich angenommen, sage ich mal. Also wir sind schon ein bisschen länger im Gespräch mit Notaren. Wir haben im Sommer 21 gegründet. Die Idee gibt es schon seit 2020 und wir haben seit Beginn des Jahres 21 eigentlich sehr viel Kontakt mit Notaren, haben Interviews geführt, geschaut, wie das ankommt. Ich sage mal, die Stimmung eingefasst, also für das Notariat selber wäre es wahrscheinlich das Beste, alles bleibt beim Alten, einfach deswegen, weil die Prozesse haben, die sie seit Jahrzehnten eingespielt haben und niemand möchte gerne seine Prozesse umstellen. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, er macht das seit Jahrzehnten genau in der Form und jetzt muss er das online machen, ist es auf jeden Fall eine Prozessumstellung, für die viele Notare aber gewappnet sind, manche auch nicht. Es gibt ja sicher unterschiedliche Herangehensweisen. Ich sag mal, vor allem bei den jüngeren Notariaten wird das sehr gut angenommen. Die sehen auch, dass das die Zukunft sein wird und dass man umso früher man da auf diese Methoden umsteigt, umso besser wird man sich in der Zukunft tun und dass sich da auch irgendwie neue Möglichkeiten und neue Märkte auftun. Es gibt sicher auch Notariate, wo das überhaupt nicht gut angenommen wird, die sagen, sie wollen das einfach nicht, weil sie die Beratungskomponente einfach nicht finden, wenn sie das nur digital machen können, die dann nicht bereit sind, umzusteigen. Weil du vorher gemeint hast, du musst die Notariate Türen einlaufen. Ja, also wir haben genug identifiziert, die das gerne machen, haben es auch rund 30 Partner-Notariate, die bei uns auf der Plattform angebordet sind, werden auch täglich mehr. Und ich habe schon das Gefühl, dass die österreichischen Notariate im Großen und Ganzen dem sehr aufgeschlossen sind und dass das auch sehr begrüßt wurde, wie 2020 die Gesetzeserleichterung kam, dass es möglich ist, dass es eigentlich für viele, dass viele sehr gut finden und dass man da auch, wenn du schon den Wettbewerb ansprichst, wenn man das international sieht, man kann ja zumindest Beglaubigungen sehr leicht auch im Ausland einsetzen, das auf jeden Fall für Österreich auch ein gutes Argument ist, dass man sagt, man kann das digital machen.
Das ist doch sehr vielseitig. Wenn ich jetzt irgendwie in Großbritannien oder wo auch immer auf der Welt bin und ich will irgendwie, brauche eine Beglaubigung hier von einem österreichischen Notar, dann brauche ich nicht irgendwie hierher zu reisen. Oder ich meine, ich hätte es auch vorher ein bisschen anders machen können, aber das ist auch ein großer Vorteil dessen, dass ich eben einfach auf die Plattform, also ich stelle mir das dann so vor, ich gehe ganz kurz bei euch drauf, ich gehe auf die Plattform, suche mir einen Notar und kann das dann digital abwickeln.
Genau, ja, es ist so, dass wir derzeit nur mit österreichischen Notariaten zusammenarbeiten, aber all das, was österreichische Notariate anbieten dürfen, können wir auch abwickeln, Klammer auf, mit der Ausnahme von Testamenten, das ist gesetzlich aufgenommen, sonst geht alles. Und wo sich die Klienten befinden, ist egal, die können das von überall auf der Welt machen, es ist nur wichtig, dass der Notar oder die Notarin in Österreich ist, weil die dürfen ihre Tätigkeiten nur in Österreich ausüben. Ja. Wo die Klienten sind, ist relativ egal. Wir haben schon aus sehr vielen Ländern Notariatsakte abgewickelt. Es ist aber, wie gesagt, auch so, dass vor allem Beglaubigungen können sehr leicht im Ausland eingesetzt werden. Österreich hat bilaterale Abkommen mit 21 Ländern, sind große europäische, die eben garantieren, dass Beglaubigungen, die von österreichischen Notariaten kommen, ohne weiteres eingesetzt werden.
Jetzt bist du eingefroren. Bin ich das jetzt?
Das war kurz ein Ausfall, glaube ich. Also bei Beurkundung, wie gesagt,
bei Beurkundung, was ich gehört habe, 21 Länder bilateral. Ja. Genau.
Ja. Bei Beglaubigung geht das recht gut. Das wird aufgrund von bilateralen Abkommen akzeptiert in 21 Ländern. Das funktioniert auch sehr gut. Haben da vor allem mit Italien und Deutschland, also schon sehr viele Akte abgewickelt. Wo schwieriger wird bei so richtigen Beurkundungen, also Notariatsakten, wo wirklich das ganze Dokument verlesen wird, da sind wir aktuell, bieten wir aktuell noch keinen Service an. Es wird wahrscheinlich rechtlich funktionieren, aber wir glauben, dass da die Unsicherheit zu groß ist, dass das dann akzeptiert wird.
Ja, wie ist es denn, was sind so eure Pläne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr jetzt momentan eben auf dem österreichischen Markt. Wie ist das zum Beispiel in Bezug auf Deutschland? Ich meine, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen darüber, über die unterschiedlichen Stand der Digitalisierung in beiden Ländern gesprochen, in Bezug auf, ja, nicht nur in Bezug auf Notariat oder überhaupt rechtliche Themen, sondern auch so. Aber wie sieht da euer Plan und auch eure Zusammenarbeit und euer Angebot zum Beispiel für deutsche Notariate oder Rechtsanwälte aus?
Also wie gesagt, sind gerade in den ersten Monaten seit Produktlaunch und da vor allem auf Österreich fokussiert, wollen relativ bald auch den deutschen Markt anbieten. Also wir bieten den deutschen Markt tatsächlich schon an mit Beglaubigungen. Also wir bekommen auch täglich Anfragen hinein, müssen leider sehr vieles ablehnen, weil wir, wie gesagt, bei den Beurkundungen zu viel Rechtsunsicherheit haben und wir jetzt auch keine User enttäuschen wollen und deswegen lehnen wir das aktuell noch ab. Es ist recht, denke ich, eigentlich zulässig, dass ein österreichischer Notar eine Beurkundung nach deutschen Rechten macht. Das muss dann auch digital gehen, meiner Ansicht nach. Wir wollen da jetzt relativ bald auch eigentlich so einen Mustercase starten. Also wir planen selber eine UG zu gründen in Berlin und das dann eben über uns zu machen und dann durchzukämpfen, damit wir hier Rechtssicherheit bekommen. Was schon sehr gut geht, sind eben Beglaubigungen, vor allem Beglaubigungen für Vollmachten, ist etwas, wo wir sehr viele Anfragen bekommen, wo wir auch gerade dabei sind, ein Produkt zu launchen, sage ich mal. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel wegnehmen, um die Überraschungseffekt nicht zu
Genau.
zerstören. Aber ja, Beglaubigung für den deutschen Markt ist so ein großes Thema. Ansonsten, was ist hier der weitere Plan? Wir werden uns immer anschauen, inwiefern wir Notariate aus anderen Ländern bedienen können. Wir wissen, dass es in Schweden und in Holland zum Beispiel geht. Da sind wir gerade dabei zu evaluieren, welches Land für uns gerade mehr Sinn macht, wo wir besser reinkommen, wo auch die Gegebenheiten besser sind. Das heißt, es ist immer so, Beglaubigung können wir jetzt schon für 21 Länder anbieten. Da ist immer die Frage, wo konzentrieren wir unsere Werbung darauf? Also wir glauben, dass wir da vor allem mit deutschen Rechtsanwälten ein ganz gutes Angebot machen können. Wenn wir sagen, es gibt zum Beispiel einen physischen Notariatsakt in Deutschland mit 20 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, können wir diesen Teilnehmerinnen ersparen, dass sie hingehen, indem sie einfach digital davor eine Vollmacht ausfertigen und dann den Anwalt bevollmächtigen und dann kann das da leichter abgewickelt werden. Das ist alles noch so ein bisschen mit Testballons. Wir waren doch auf Google Ads, die wir gerade ein bisschen probiert haben und planen da, wie gesagt, in den nächsten Wochen einen größeren Werbestand, dass wir da auch den deutschen Markt mit Vollmachten vor allem bedienen können.
Bin ich voll gespannt, wie das weitergehen wird. Kommen wir mal zu einem Punkt, den ich immer ganz spannend finde. Ihr seid vier Gründer, inzwischen seid ihr zu acht. Also, und ich habe gesehen auf eurer Plattform, ihr sucht auch Softwareentwickler und im Sales-Bereich auch Unterstützung. Wie teilt ihr euch denn die Verantwortlichkeiten auf? Also, ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, die vier Gründer, ich meine, es ist klar, zwei Softwareentwickler, zwei Juristen. Wie ist bei euch im Unternehmen, unter euch Gründern, die Verantwortlichkeiten? Wie sind die aufgeteilt?
Also wir haben also zweimal zwei, wie du gerade angesprochen hast, einmal vor allem mit Softwareentwicklung, Product. Das ist eben Sebastian, der auch die CTO-Rolle hat, der also die Produktgesamtverantwortung hat und auch das Entwicklerteam leitet. Der Max ist eben auch Gründer und verantwortlich für das Frontend der Software. Die machen sogar alles das, was wirklich Wert schafft, sage ich mal immer so ein bisschen zynisch. Und kümmern sich darum, dass unser Produkt funktioniert, dass sich das weiterentwickelt und auch, dass wir neue Features implementieren. Dann auf der Business-Seite sind Jakob und ich. Jakob ist als Initiator von dem ganzen Projekt in der Rolle des CEOs, hat auch die Gesamtverantwortung über das Team, ist auch so die Schnittstelle zum Thema Product und Business auch. Und ich bin vor allem verantwortlich für alle Sachen, die mit Zahlen zu tun haben. Wir nennen das immer Intern Operations. Das heißt, ich kümmere mich um die Finanzplanung, aber auch um die Buchhaltung Und auch, was jetzt immer mehr aufkommt, weil wir doch immer wieder Supportbedarf haben. Also alle Sachen, wenn Transaktionen nicht reibungslos funktionieren, das ist auch so ein Thema, das bei uns
Also eigentlich,
ist.
dass alles reibungslos funktioniert, dass die Zahlen da sind, dass ihr genug erwirtschaftet. Du sorgst im Hintergrund dafür, so mit die wichtigste Person, dass alles reibungslos funktioniert. Kann
Ich bin für Operations da, Jakob hat Gesamtverantwortung, und vor allem Sales ist ein Thema, das wir natürlich alle betreiben momentan, aber wo Jakob die Verantwortung hat, beziehungsweise Marketing und Sales spielt da sehr viel rein. Also
ja.
Jakob ist die Nummer 1 Repräsentationsfigur, was so PR, Marketing und diese ganzen Themen betrifft und Gesamtverantwortung hat. Ich bin der ein bisschen eher im Hintergrund steht normalerweise und schaut, dass die Prozesse gut funktionieren. Und
Ja.
Prozesse im Sinne von das eigentliche Produkt gleichzeitig, die Prozesse, also Zahlungsströme
Ja.
und betrifft. Ja.
Mit welchen Herausforderungen hattet ihr denn so in den ersten, also ihr habt ja vorher schon natürlich die Ideen gehabt und sicher auch schon vorher, hast du ja gesagt, Gespräche geführt und so weiter, aber mit welchen Herausforderungen hattet ihr bisher zu kämpfen? Erste Frage und zweite Frage, was habt ihr in dieser kurzen Zeit als Startup, ihr seid ja wirklich noch jung unterwegs, was sind so eure ersten Lessons learned gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage, habe ich letztens schon mal gestellt. Ist mir schwierig, das zu beantworten, weil gefühlt ist jeden Tag ein Auf und Ab. Startup ist ein bisschen eine Rollercoaster-Fahrt. Manchmal läuft alles gut, manchmal läuft alles schlecht. Und da würde ich gleich auf die zweite Frage vielleicht antworten. Die größte Lesson, die ich, glaube ich, daraus gelernt habe bisher, ist, dass man sich einfach vieles nicht zu sehr zu Herzen nehmen sollte. Oder klar beschäftigt es einen, wenn der Unternehmenserfolg auf dem Spiel steht. Aber dass man sich immer vor Augen halten muss, wir sind hier in einem sehr unsicheren Feld. Jeden Tag gibt es Nachrichten, die uns potenziell auch das Geschäft abdrehen können. Dass man da persönlich schauen muss, dass man da auch mal abschalten kann und ein bisschen drüber steht. Ja, es wird wieder die gute Nachricht kommen, es wird auch wieder bergab gehen. Das heißt, so voll, wenn es gerade alles perfekt läuft, muss man sich vor Augen halten, ja, es ist zwar gerade gut, aber es kann auch wieder morgen ein Anruf kommen, der wieder schwierig wird. Und genauso umgekehrt, es wird auch wieder Zeit, in denen es besser wird. Dass man da ein bisschen die persönliche Distanz auch schafft, ja, dass man sagt, ich kann trotzdem am Abend heimgehen und mit meiner Freundin einen schönen Abend haben und ich weiß, morgen kann ich wieder arbeiten und dann mich darum kümmern. Sagen wir mal, Herausforderungen haben wir vor allem gehabt im Zusammenhang mit der Kommunikation mit der österreichischen Notariatskammer sehr viel. Ich glaube, wir sind auch sehr blauäugig hineingegangen am Anfang, vielleicht auch an der letzten. Dass wir da gedacht haben, ja, wir machen ja eigentlich ein Produkt für Notare. Die Notariatskammer muss uns ja eigentlich lieben, weil wir schaffen etwa eine Innovation in ihrem Stand, dass sie aber ganz viele Interessen auch mitspielen, die wir vielleicht am Anfang gar nicht so am Radar hatten. Und uns wahrscheinlich mit der Kommunikation ganz am Anfang vielleicht ein paar Eigentore geschossen haben. Ist auf jeden Fall jetzt eine Herausforderung, die wir haben, dass wir, sage ich mal, die Notariate, die uns kritisch gegenüberstehen, weil sie auch Gefahren sind in unserem Geschäftsmodell, dass wir die beruhigen, dass wir sagen, eigentlich haben wir nichts Böses vor, sondern wir wollen eigentlich nur Innovation schaffen und euch einen guten Service anbieten. Also das ist vielleicht die zweite Leiste, die mit denen einspielt, dass wir auf jeden Fall, sage ich mal, in den ersten Phasen sehr blauäugig waren, was so Kommunikation betrifft und was auch Interessen von anderen Parteien sind, die man vielleicht gar nicht so im Radar hat.
Ja, wobei meinst du, ich meine, das sind ja so Herausforderungen oder eben auch diese Dinge, die man lernt auf diesem Weg, haben ja immer auch etwas damit zu tun, diese Erfahrung überhaupt zu machen. Vielleicht wärt ihr ja, wenn ihr vorher schon bedacht hättet, wer alles irgendwie, weiß ich nicht, sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt oder sein Geschäftsmodell in Gefahr sieht oder was weiß ich, weil irgendwie jetzt alte Zöpfe abgeschnitten werden, ist immer die Frage, ob man dann so schnell dann eben einfach auch vorankommt, wenn man das alles vorher schon zerdenkt und irgendwie sich einen Plan macht oder so etwas. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man über Kommunikation und auch über die Stakeholder, die man hat und die man da eben auch deren Interessen man zumindest berücksichtigen muss, dass man da natürlich auf diesem Weg, dass ihr da sehr, sehr viel tatsächlich gelernt habt und sicher noch ganz viel lernen werdet, auch im Laufe der Zeit. Es wird nächste Woche, das können wir ja jetzt schon mal sagen, es wird nächste Woche was Großartiges geben. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, boah, und ich interviewe dich vorher. Nämlich nächsten Dienstag werdet ihr ein Auftrag. Auftritt habe bei 2 Minuten, 2 Millionen. Das ist der Startup auf Puls 4 der Startup-Show. Ich bin mega gespannt. Du darfst natürlich jetzt irgendwie nicht wirklich was erzählen darüber, aber wir können schon mal ein bisschen Werbung machen dafür. Und da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, den wir noch gar nicht angeschnitten haben, nämlich wie seid ihr eigentlich oder wie habt ihr das Ganze bisher finanziert? Wie seid ihr finanziert? Wie habt ihr das finanziert? Du bist ja der Zahlenmensch, von daher bin ich ja mit dieser Frage genau richtig.
Da fragst du genau den Richtigen. Ja, also, wir sind finanziert durch externes Geld, haben zwei Investoren gefunden. Aber vielleicht, um es weiter vorne anzufangen, also, wir haben das sehr lange gebootstrapped auch. Also, wir haben damals schon am Anfang erzählt, Ende 2020 die ersten Ideen gehabt und haben dann bald die erste Förderung bekommen von der AWS. Und da war eben auch ein Eigenmittelanteil darzustellen und den haben wir komplett mit Eigenarbeit dargestellt und haben eigentlich das ganze Jahr 2021 damit finanziert, dass wir mehr oder weniger gratis gearbeitet haben, beziehungsweise eben die Fördermittel bekommen haben von der AWS und haben dann, so ging es halt so aus, dass wir die ersten Tests machen konnten, den ersten MVP, also das heißt
Ja.
Minimal Viable Product für die Leute, die das nicht geläufig ist, mit dem man halt dann die ersten Tests durchführen kann. Gebootstrapped, würde man dann in der Startup-Welt sagen, dazu und haben dann aber auch recht bald gewusst, wenn das weitergehen soll, brauchen wir ab dem Jahr 2022 finanzielle Unterstützung und haben dann im Sommer 2021 begonnen, uns auf die Suche zu geben nach Investoren und haben vor allem dann dazu entschieden, eine Angel-Round zu machen, also zwei Angel-Investor oder einen Angel-Investor zu suchen, der daran glaubt und der uns auch vor allem bei Themen, wo wir, sage ich mal, weniger bewandert sind, unterstützen kann. Das ist vor allem im Bereich von so Marketing-Themen und Sales-Themen. Und haben dann mit dem Ben Ruschin recht schnell einen Angel gefunden, der sehr früh in uns geglaubt hat, der uns sehr viel Potenzial in uns gesehen hat und relativ schnell auch gemeint hat, ohne lang in unsere Bücher reinzuschauen, die es eh noch nicht wirklich gab, aber ohne lang sind zu fragen, er würde das gern machen. Und hat sich dann mit einem Businesspartner von ihm noch unterstützt, weil er gemeint hat, er kann die ganze Summe, die wir brauchen, noch nicht alleine stemmen und deswegen holt er sich einen zweiten dazu und wir haben dann eine sechsstellige Summe aufgenommen. Das nochmal durch eine weitere Förderung von der Wirtschaftsagentur mehr oder weniger verdoppeln können. Und damit fahren wir jetzt, ja, damit sind wir durchfinanziert für die nächsten, sage ich mal, noch 13, 14 Monate, können unsere
Cool.
Personalkosten decken damit und hatten am Anfang die Hoffnung, dass wir mit den ersten Umsätzen uns schon selber finanzieren können, machen jetzt die ersten Umsätze, aber können auf jeden Fall nicht das erwirtschaften, was wir ausgeben gerade, sind sicher noch im negativen Bereich, was das EBITDA angeht und haben auch vor uns deswegen Ende des Jahres nochmal eine Runde zu starten
Ja.
und quasi wieder mehr Geld aufzunehmen, weil wir glauben, dass der Business Case funktioniert, wir sehen, dass es angenommen wird, wir haben auch ein Wachstum, das nicht so schnell läuft, wie man sich das erhofft hätte, aber trotzdem ein stetiges Wachstum und glauben, dass da auf jeden Fall noch mehr Potenzial dahinter steckt und werden hoffentlich auch jemanden überzeugen können davon. Das heißt, die Funding Story war dann mit 2 Minuten, 2 Millionen am Ende des Tages gar nicht mehr so verknüpft. Also ich darf jetzt nicht zu viel sagen, aber wir sagen wir, wir hatten recht viele Pitches einfach in der Zeit. Wir haben dann im Sommer, Spätsommer die ersten gehabt, sind dann von Veranstaltung zu Veranstaltung gegangen. Irgendwann war der Punkt erreicht beim letzten Pitch, wo die Leute gesagt haben, okay, wir haben jetzt schon viermal gesehen. und dann war die Runde auch geschlossen irgendwann und hat gepasst alles. Ja. Also
Ja, sehr cool. Jetzt ist mir gerade, ich hatte mir jetzt gerade noch eine Frage eingeschossen, die ich jetzt wieder vergessen habe. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Ach so, ja, weil wir da auch noch nicht drüber gesprochen haben. Du sagst gerade, es kommen jetzt die ersten Umsätze und ihr hattet gehofft, eben euch jetzt darüber eben einfach auch schon selber zu finanzieren, wobei das, glaube ich, ganz einfach, um auch das bekannter zu machen, gerade im Technikumfeld und so weiter, Marketing und so weiter, es ist schon irgendwie klar, dass ihr da einfach auch einen höheren Bedarf habt. Aber wie sieht denn das Geschäftsmodell an sich aus? Wenn ich jetzt, wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Das heißt, was sind eure Einnahmen?
ja, wir verrechnen
Ist
einmal.
das ein Provisionsmodell oder wie gestaltet sich das?
Das ist transaktionsbasiert und wir verrechnen unsere Gebühren dem Notariat selber. Das heißt, jedes Mal, wenn der eine Transaktion macht, verrechnen wir ein Entgelt dafür. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass die meisten Notariate das 1:1 weiterverrechnen. Das heißt, die Gebühr zahlt dann im Endeffekt der Endkunde. Warum transaktionsbasiert? Wenn man sich den Markt anschaut, ist es relativ schnell erkannt. Es gibt wenige Notariate, es sind so 540 eingetragenen Notarstellen. Die machen aber sehr viele Dokumente jedes Jahr, sehr viele Transaktionen. Es sind 1,1 Millionen Beglaubigungen und rund 400.000 Notariatsakte. Das heißt, wir haben von Anfang an geschaut, dass wir irgendeinen Business Case finden, wo wir eben an die Dokumente und die Transaktionen uns anklammern und nicht unbedingt eine Servicegebühr oder eine Pauschale pro Notariat, weil dann wäre sehr schnell eine gläserne Decke erreicht. Wir probieren auch gerade, haben erste Testballons und evaluieren das gerade, ob wir nicht auch Modelle finden, wo wir mit den Endkunden direkt verrechnen. Ist aber auch rechtlich noch ein Problem, das wir uns anschauen müssen. Momentan funktioniert es am leichtesten, wenn wir sagen, wir verrechnen einfach mit den Notariaten.
Ja, und der Nutzen für den Notar, weil du hast es ja irgendwie gesagt, euch ist aus der Notariatskammer auch so ein bisschen Gegenwind habt ihr bekommen. Nicht jeder Notar springt gleich auf diesen Zug auf. Ich habe
Ja.
das rausgehört, das sind eher irgendwie die Jüngeren. Digitalisierung wird aber irgendwie nicht zurückgedreht. Es wird irgendwie immer weitere Prozesse werden digitalisiert werden. Was ist der Nutzen für den Notar? So dass, weil ich meine, ihr geht ja auch zu den Notaren und sagt, das und das ist dein Vorteil davon. Wie
Ja.
argumentiert ihr da?
Also der größte Nutzen ist einfach, der kann seinem Klienten einen super Service anbieten. Das klingt immer so abgedroschen, aber der Markt fragt das in Wirklichkeit nach. Also wir bekommen ja auch täglich Anfragen, wo wir gefragt werden, wie man das digital abwickeln kann, dass es so richtig cool ist, dass man das irgendwie auch machen kann, aber dass ein bisschen die Möglichkeiten fehlen oder bis jetzt noch nicht so viel Klarheit darüber herrscht. Und wenn der Notar seinen Kunden sagen kann, ihr braucht es nicht mehr zu mir kommen, wir können das einfach online digital vom Strand aus dem Taxi oder wo auch immer aus machen, ist es halt auch ein Mehrwert für die Endkunden, der offensichtlich ist. Und immer dann, wenn ich einen besseren Service von den Endkunden anbieten kann, mache ich auch mehr Geschäfte mit.
Ja.
Ich auch sehen, weil du gemeint hast, sind eher die Jüngeren. Ja, klar, es sind bei den Jüngeren, die da schneller aufspringen, aber eine zweite große Zielgruppe sind vor allem Notariate, die wir immer so als die, sag ich mal, High-End-Transaktionsnotariate bezeichnen, weil die sehr großen Bedarf haben, weil die oft dann Geschäft haben, wo halt dann Leute im Ausland sind, wo ausländische Investoren beteiligt sind. Und es
Ja.
ist normalerweise dann immer das ewige Spiel, das ich aus der Kanzlei auch noch kenne, dass man sagt, okay, ich habe den Notariatsakt physisch und bevor der Termin stattfindet, sind 50 Leute damit beschäftigt, Vollmachten aus allen Herren Ländern einzutreiben. Und das kann man denen dann abnehmen, indem man sagt, ihr macht den ganzen Notariatsakt schon online oder man sagt zumindest, ich bevollmächtige davor im digitalen Bereich und habe das in 5 Minuten erledigt.
Ja, sehr. Also ich weiß es, und mein Mann ist auch Jurist, ist irgendwie interessant. Und im Wirtschaftsumfeld, und ich sehe das immer, wenn da irgendwelche, oder er erzählt mir das immer, wenn da irgendwelche Dinge länderübergreifend gemacht werden müssen, das ist wirklich ein unfassbarer Aufwand. Von daher glaube ich ganz einfach, dass dieser Bereich wirklich erst am Anfang steht. Also, und ihr seid ja mit Ohr eigentlich auch an der Branche. Das heißt
Ja.
wirklich auch das, was zukünftig da man sich noch vorstellen kann, was alles digitalisiert werden kann, was alles vereinfacht werden kann an Prozessen. Das ist unglaublich, wenn man eine stabile Plattform hat und dann in Anführungsstrichen nur noch die Prozesse dazu bauen muss.
Ja, habe ich da einen Punkt, wo ich noch einhaken will, weil wir da auch oft missverstanden werden. Also das will ich ein bisschen weiter ausholen. Oft höre ich im Gespräch mit Notariaten und auch mit der Notariatskammer, dass die eine immanente Angst haben, dass sie irgendwann mal abgeschafft werden. Also, dass man sagt, okay, ist die Technik überholt und dagegen versuchen sie irgendwie auch anzukämpfen auf vielen Ebenen. Aber ich finde, auf der anderen Seite, notarielle Dienstleistungen haben ihren Wert und ich glaube nicht, dass es uns sehr viel bringen wird, die Notare abzuschaffen. Ich bin da eigentlich eher der Meinung, dass man darauf festhalten sollte, weil es einfach einen großen Mehrwert bringt für die Gesellschaft, wenn man über manche Rechtsgeschäfte genauer nachdenkt. Oder auch wenn man sagt, Eingaben bei Gericht, Eingaben bei Behörden sollen die Richtigkeit haben. Weil wenn ich jetzt, also ein Use Case bei der GmbH-Gründung sage, ich nehme die Notariate weg und lasse jeden Bürger einfach GmbHs gründen, dann wird da sehr viel reinkommen, was formell nicht stimmt und dann belaste ich die Gerichte damit und dann macht das jetzt recht wieder Sachen langsamer. Ich denke aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wir brauchen den Notar, der hat eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, kann man das so gestalten, dass es für den Enduser auch angenehmer wird und das einfach zu einem digitalen Notariat machen. Das ist, finde ich, die beste Lösung davon.
Ja, also ich finde es super praktisch und ich glaube ganz ehrlich, das ist so, wenn man sich wirklich die Branchen anguckt, wo auch vorher schon sehr, sehr viel digitalisiert worden ist, das ist nicht so, dass die Bereiche abgeschafft, dass irgendwelche Jobs abgeschafft werden. Die verändern sich. Und es ist tatsächlich natürlich auch so, also ich finde es sehr praktisch, wenn ich auf der Seite bin und mir einen Notar suchen kann und dann ja auch für den Notar gegebenenfalls auch ein bisschen mehr Zeit bleibt, auch für die Beratung. Auch das kann ja etwas sein, wo sich dann auch die Arbeitsweise auch mit den Kunden zusammen der Notariate tatsächlich verändert, wenn man über so eine Plattform den Kontakt zum Beispiel herstellen kann oder so. Also da gibt es ganz, ganz aus meiner Sicht ganz viele Möglichkeiten, wie sich solche Dinge dann eben auch in Zukunft entwickeln können. Letzte Frage. Du hast eingangs gesagt, du wolltest schon immer eigentlich so dein eigenes Ding machen und hast kurze Zeit angestellt, also du hast studiert und dann kurze Zeit angestellt gearbeitet. Ihr habt dann relativ schnell jetzt Notarity gegründet. Du bist jetzt Unternehmer, du hast ein eigenes Unternehmen mit deinen Gründern. Ist das jetzt so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, sein eigener Chef zu sein, seine eigene Verantwortung zu haben und irgendwie was Eigenes aufzubauen. Ich glaube, das ist etwas, das immer mir gesteckt ist, einfach selber was groß machen und nicht für den Erfolg von jemand anderem zu arbeiten. Ich habe auch mal einen weisen Spruch gehört von einem Coach, den wir hatten auf unserer langen, also unserer für mich gefühlt langen Reise schon, der gemeint hat, ja, Angestelltenheit ist die Illusion von Sicherheit. Aber auch die Selbstständigkeit ist die Illusion von Freiheit. Weil am Ende des Tages ist man dann gar nicht so frei, wie man das glaubt, wenn man doch immer wieder sehr viele Kunden hat oder andere Stakeholder, die etwas von einem wollen oder die Druck machen oder die Ergebnisse erhoffen. Deswegen ist eigentlich diese große Freiheit, die man oft glaubt, ist gar nicht so groß. Also hat irgendwie andere, also klar, man ist nicht wirklich eingeschränkt in dem, was man macht, aber trotzdem sehr viele Interessen, die man bedienen muss. Deswegen ist vielleicht gar nicht so viel Unterschied zwischen Angestelltheit und Selbstständigkeit.
Ja, ich finde, das ist ein total schöner Abschluss. Das ist wirklich super zusammengefasst. Ich blende eure Webseite nochmal ein, denn alle, die jetzt Lust bekommen haben, also auch vor allen Dingen aus der Entwicklerszene, wer Lust bekommen hat, bei euch mitzumachen und eben wirklich in einem ganz jungen Startup auch neue Dinge mitzuentwickeln und da ganz vorne an der technologischen und auch Prozess ablauftechnischen Front zu sein, sollte einfach mal auf eure Seite gucken. Und ich finde übrigens, wenn ich mir das erlauben darf, ich gucke mir natürlich solche Seiten immer aus Sicht so etwas der Arbeitnehmer an und gucke, okay, wie sind denn so die Stellenanzeigen geschaltet und wie sieht das denn aus und so weiter. Ich finde übrigens eure Career-Seite sehr gelungen und man bekommt sehr viel Informationen dazu. Finde ich total gut und es lohnt auf jeden Fall einen Blick bei euch reinzuwerfen und vielleicht meldet sich ja der eine oder andere, der Lust hat, bei euch mitzumachen.
Würde mich auch sehr freuen.
Alexander, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin voll gespannt auf den nächsten Dienstag, am kommenden Dienstag, 2 Minuten, 2 Millionen, wo man natürlich mehr dann auch zu euch erfährt und ich bin neugierig. Dann, wie es ausgegangen ist. Es wird das erste Mal sein, dass ich diese Sendung gucke.
Vielen Dank auch von mir für die Einladung. Es freut mich immer sehr, wenn wir ich über mich und unser Startup quatschen kann. Und freue
Ja.
mich auch, wenn du am Dienstag einschaltest.
Und euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Freitag. Genießt das erste Maiwochenende, Muttertag. Und wir sehen uns dann am kommenden Freitag wieder. Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P hoch 3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P hoch 3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P hoch 3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.